Nein. Bläh. Nochmal. So, seid ihr soweit?
Ja.
Nö.
Ja, dann fangen wir einfach mal an. Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Sandfox plaudert. Diesmal spreche ich über die Spiel 19 und zwar spreche ich mit
Silvia Schlüter
und
Michael Jägers.
Wir haben vor einigen Tagen die Messe hinter uns gebracht und wollten unsere Eindrücke mal in Form eines Podcasts verewigen. Aber bevor wir anfangen, für diejenigen, die euch nicht kennen, stellt euch doch mal vielleicht kurz vor. Ladies first, würde ich sagen, Silvia.
Ja, ich bin der eine Teil der Redaktion Fantastik. Zusammen mit Ulrike Fädchen habe ich diesen Verlag seit über 20 Jahren. Und fast genauso lange sind wir auch immer auf der Spielemesse in Essen vertreten, entweder mit einem Gemeinschaftsstand oder mit seit 2 Jahren mit einem eigenen Stand.
Und Michael?
Ja, ich bin Ralfs Chauffeur und wenn ich ihn nicht gerade durch die Gegend fahre, dann betreibe ich einen kleinen Blog und einen Let's Play Podcast, in dem ich vorrangig halt solide Sachen spiele und präsentiere.
Und nicht zu vergessen, bei manchen weiter entfernten Cons bist du mein Zimmergenosse und musst mein Geschnarche in der Nacht ertragen.
Ja, ich verdränge das immer gerne.
Ja. Okay, dann sprechen wir mal über die Spiel- bzw. über die internationalen Spieltage 2019, die wie gesagt ein paar Tage zurückliegen. Für diejenigen, die davon noch nie gehört haben, das ist die größte Publikumsveranstaltung für nicht-elektronische Spiele auf der ganzen Welt. Und sie hat dieses Jahr mit über 200.000 Besuchern wieder einen neuen Besucherrekord erstellt. Was ich ein bisschen seltsam fand, weil mein Eindruck speziell am Samstag war, zumindest am Morgen, dass es da relativ leer war.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass jetzt ein Tor mehr geöffnet war und dass sich das deswegen mehr verteilt hat. Deswegen hat man, die Gänge waren größer, es hat sich nicht so geknubbelt, weil einfach mehr Platz auch zwischen den einzelnen Ständen gelassen worden ist.
Es waren auf jeden Fall, wie gesagt, über 200.000 Leute da. Es waren über 1.200 Aussteller aus 53 Nationen da und insgesamt etwa 1.500 Neuheiten, wobei die teilweise schon um doppelte Wiederauflagen internationale Versionen und ähnliches bereinigt waren. Also letztendlich gab es sehr viel mehr Spiele, je nachdem, was man gesucht hat. Und einige Sachen waren tatsächlich auch nicht als Neuheiten geführt, was ich sehr interessant fand. Ja, die Eintrittspreise sind gewohnt hoch, möchte man sagen. Eine Tageskarte für einen Erwachsenen liegt bei 15 Euro. Eine Dauerkarte liegt bei 37 Euro. Und in diesem Jahr zum ersten Mal seit mehreren Jahren waren keine Kombi-Tickets mehr erhältlich. Also keine Tickets, die direkt auch als Fahrschein für den VRR, also den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, gelten. Was ich persönlich etwas befremdlich fand.
Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der VRR im Moment so viele Baustellen hat, dass es eh keinen Sinn macht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren.
Mich persönlich trifft das nicht so sehr. Ich wohne sowieso nur 10 Kilometer von der Messe entfernt. Ich fahre mit dem Auto dahin, das ist für mich das Einfachste. Und ich bin auch tatsächlich schon an den Vortagen jeweils da gewesen, also Dienstag zum ersten Mal, um ein paar Sachen abzuliefern für den Aufbau. Und Mittwoch dann zum Aufbau, zur Pressekonferenz, zur Neuheitenschau. Michael, wann warst du dieses Mal da? Du warst erst Donnerstag da, glaube ich.
Genau, ne? Ich war Donnerstag und Freitag da.
Und Silvia die ganze Zeit mit dem Stand?
Ja, ich habe Mittwochnachmittag haben wir unseren Stand aufgebaut bis abends und dann ja, sind wir halt jeden Tag auch da gewesen.
Also für mich persönlich ging es mit der Pressekonferenz los. Die ist um 11 Uhr und da wird einem eben erstmal erzählt, was es alles so an interessanten und weniger interessanten Sachen gibt.
War nicht dieses Jahr das Gastland Iran, habe ich doch gehört.
Ja, es sagen wir mal so, es gab einige Gastländer und eins davon war sozusagen der Iran, mehr oder weniger, weil einige oder zumindest einer der Aussteller konnte leider nicht anreisen, weil er kein Visum von der deutschen Botschaft bekommen hat.
Genau, das habe ich auch gehört.
Ein zweiter bekam ein Visum von der spanischen Botschaft und reiste dann über Spanien ein. Und ein dritter konnte einreisen, weil er nebenbei, also neben der iranischen Staatsbürgerschaft, hatte er auch noch die amerikanische und hatte damit kein Problem. Spiele der Verlage kamen allerdings alle nur mit Problemen ins Land. Alles, was praktisch aus dem Iran geliefert werden sollte, wurde nicht angeliefert, wobei die Speditionen keine Chance hatten, das anzuliefern, weil man ihnen einfach gesagt hat, nee, ihr kriegt das nicht. Also fand ich eine sehr seltsame Geschichte.
Ja.
Aber
zeigt mal wieder, dass alles über einen Kamm geschert wird, was ja natürlich Blödsinn ist.
Man muss dabei aber der Messe zugutehalten, sie haben sich also da auch noch sehr eingesetzt, aber konnten letztendlich gegen den Amtsschimmel nicht an. Sodass der eine Verleger tatsächlich es nicht geschafft hat, noch anzureisen, soweit ich das jedenfalls mitbekommen habe. Mhm. Ansonsten, es gab dieses Jahr auch einen indonesischen Pavillon und ein sogenanntes French Village, also ein französisches Dorf, wo sich Verlage aus diesen Ländern nochmal besonders präsentiert haben. Wobei ich bei den Franzosen besonders süß fand, dass sie draußen schon an den Zugängen ein Logo platziert hatten. Sorry, we're French.
Ich habe das sowieso gemerkt, dass dieses Jahr das Messepublikum auch etwas internationaler war, hatte ich jedenfalls den Eindruck als sonst. Man hat sehr viele verschiedene Sprachen gehört, vor allen Dingen Holländisch und wir hatten Belgier am Stand, Franzosen natürlich, Engländer, auch sogar ein Ire war bei uns. Also so Spanier habe ich auch gehört, einige, als ich so durch die Gassen gegangen bin. Also es war ziemlich bunt gemischt.
Das kann ich unterstreichen. Also das, was ich so aus Zuschauerperspektive auch mitbekommen habe. Also gerade so aus den Niederlanden und Belgien waren doch sehr viele unterwegs, die auch sackkarrenweise dann Spiele nachher rausgefahren haben. Ja. Also das ist schon ein sehr großes Publikum, das aus den Regionen da kommt.
Ja. Mhm.
Vielleicht ist das bei dir jetzt auch besonders aufgefallen, Silvia, weil es gab ja eine große Neuerung und zwar die Messe hat einen neuen Haupteingang bekommen, nämlich an der Halle 8.
Ja.
Und das bedeutete, es mussten auf einmal alle möglichen Leute durch die Halle 6, wo sich also normalerweise nur die Rollenspieler irgendwann hin verirren, weil es die letzte Halle ist. Und jetzt mussten die Leute halt da durch. Habt ihr das gemerkt?
Ja, sehr. Also wir hatten sehr viel Laufkundschaft. Teilweise Leute, die von Rollenspiel noch nie was gehört hatten. Und vielleicht haben wir sogar einige Leute dafür begeistern können. Also es waren tatsächlich auch viele Familien mit Kindern da und die sich informiert haben, was das denn ist und so. Es war viel voller als sonst. Mhm. Also wir haben das sehr gemerkt, dass dieser Eingang da neu geschaffen worden ist und wir fanden das sehr positiv. Also morgens war das besonders cool, wenn wir standen also direkt an diesem Eingang, konnten da reingucken und wenn die Tore also geöffnet wurden, dann waren das wie die Orkhorden, die einen entgegenströmten und man hat sich dann fast hinter seinem Tisch versteckt. Es war schon beeindruckend, aber sehr schön. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Also ich hatte mir den Freitag für die Rollenspielhalle vorbehalten und war auch echt erstaunt. Ich hatte gar nicht erst registriert, dass der andere Eingang aufgemacht worden ist. und dachte, oh, hier ist aber viel los. Und weil sonst war die Halle 6 immer so schön, um mal ein bisschen zu relaxen, runterzukommen, nicht so laut, nicht so voll. Aber das war diesmal wirklich ganz anders. Also die war richtig gut besucht.
Ja, vor allen Dingen haben die ganzen Shuttle-Busse auch vor dem Eingang Ost gehalten. Das heißt, viele hatten auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt zu wählen, sondern wurden direkt da bei Eingang Ost rausgelassen aus dem Bus und kamen dann halt von da.
Also der alte Haupteingang war ja die Halle 3. Da konnte ich morgens also den Zustrom der Massen miterleben. Da hat man aber dieses Jahr nur Leute reingelassen, die tatsächlich schon Online-Karten hatten und die also jetzt nicht noch Karten kaufen mussten, weil es gab auch keine Kassen, was ich also ein bisschen seltsam fand, aber okay. Und trotzdem war da also jeden Morgen also auch immer Hauen und Stechen. Da wurden dann auch mal Tische umgerannt oder Leute mal eben schnell in den Nachbarstand getackelt. Also wer das noch nicht erlebt hat, das muss man einfach mal gesehen haben. Wenn morgens wirklich die Ork-Horden, wie Silvia das so schön gesagt hat, in die Hallen stürmen. Und die stürmen wirklich, die rennen ja teilweise.
Ja, genau.
Mein Eindruck der Halle 6 war aber auch, dass die unheimlich verwinkelt war. Also ich habe im Nachhinein noch herausgefunden, dass irgendwo Stände waren, die ich gar nicht gesehen habe, wo ich dann nachher gesehen habe, die waren ja auch da. Also ich fand die unheimlich verwinkelt.
Findest du? Also ich fand die sehr strukturiert, allerdings dadurch, dass die sehr viele Wände eingezogen hatten, hatte man jetzt nicht so den mega Durchblick an der Stelle. Aber im Vergleich zu den anderen Hallen fand ich die Halle 6 eigentlich sehr schön strukturiert. Also schön kastenförmig, mit Querwegen konnte man eigentlich ganz schön schlangenmäßig durchgehen und hat dann alles gesehen.
Ja, wie gesagt, vielleicht war es auch mein Problem. Ja. Ja, neben der Halle 6, klassische Rollenspielhalle, hatten wir natürlich auch wieder die Hallen 4 und 5 mit den internationalen Kleinverlagen. Wir hatten die Halle 3, wo sich die großen Verlage, also Pegasus, Kosmos und wie sie alle heißen, ihr Stelldicheingaben. Die Halle 1 wiederum hat sich Asmodee mehr oder weniger komplett unter den Nagel gerissen und haben von da auch tatsächlich in einer Tour live Let's Plays gesendet. Und das bis nach 7 Uhr. 7 Uhr schließt die Messe ja. Wenn man dann um 7:30 da noch am Stand vorbeiging, dann waren da immer noch Leute und haben gespielt oder Diskussionen gehalten. Das fand ich auch ziemlich spannend. Ich habe zwar nichts davon gesehen, ich war ja auch auf der Messe selbst, aber ich fand es eben sehr spannend, dass man da tatsächlich ein ganzes Studio für eingerichtet hatte und dass man dort eben in einer Tour wirklich durchgesendet.
Das scheint so ein allgemeiner Trend halt jetzt zu werden. Ne? Das war auf der CCXP ja auch schon zu sehen. Da hatte Ulysses das gemacht. Aber dieses Streaming raus in die weite Welt, ja, gut, wenn man es braucht.
Aber wie du schon sagtest, scheinbar ist das Interesse ja doch da, weil gerade Ulysses macht das ja in schöner Regelmäßigkeit und schickt also mit Hilfe von Orkenspalter TV eben auch immer wieder neue Let's Plays in die Welt hinaus. Ja, Silvia habe ich übrigens dann auch später im Video gesehen von Orkenspalter. Das ist nämlich schon raus. Die Dorp war auch wieder unterwegs, habe ich gesehen. Denen bin ich mehrfach begegnet.
Ja, die waren auch bei uns.
Aber ich habe noch keine Videos gesehen von denen, ich glaube.
Nee, die haben auch gesagt, dass das erst nächste Woche kommt.
Ja, ich war auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt, was da wieder alles kommt. Und ich bin mir ganz sicher, es werden wieder haufenweise Sachen auch da auftauchen, wo ich dann sage, och, das war auch da, das sieht cool aus. Aber das ist eigentlich bei jeder Messe so.
Genau.
Ja, welche Trends konnte man denn beobachten? Ich habe mich vorher natürlich mal wieder anhand der Boardgame-Geek-Seite und einiger anderer Quellen sehr stark informiert. Und ja, von daher, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mal das erstmal erzählen, was mir da aufgefallen ist.
Ja.
Schieß los.
Und zwar seltsame Themen, nämlich zum einen Bienen und Honig. Also es war mit Sicherheit ein halbes Dutzend Spiele, wo es um Bienen ging. dass man sie schützen sollte, dass sie Honig sammeln mussten und ich weiß nicht was noch alles und durchaus nicht nur Kinderspiele. Dann hatten wir Alice im Wunderland, auch mit Sicherheit ein halbes Dutzend Spiele, die sich damit beschäftigen, in ganz verschiedener Art und Weise. Und interessanterweise nochmal einige Spiele zum Thema Tee. Und zwar Teeanbau, Tee aufbrühen, Teehandel und ich weiß nicht was noch alles, die tatsächlich sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Eins davon wurde mir dann auch von meinen Kindern sehr, sehr empfohlen. Das kommt demnächst dann auf Kickstarter. Auch da haben wir wieder einen Trend, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet, nämlich Leute präsentieren ihre Spiele auf der Messe als Kickstarter und sagen, nächstes Jahr oder wann auch immer kommt dieses Spiel. Aber wir haben es jetzt schon hier, ihr könnt es schon mal anspielen.
Das ist mir auch aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Spiele gab, die man ausprobieren konnte, aber nicht kaufen konnte. Wo dann immer gleich der Verweis kam, ja, nächstes Jahr kommt der Kickstarter. Und ich so, ich wollte das Spiel aber jetzt mitnehmen. Nee, dann musst du beim Kickstarter mitmachen.
Da sieht man, was für eine Marktmacht da bei Kickstarter hinterherhängt. Also man kann da irre viel Kapital machen. Es lohnt sich einfach zu warten, nicht irgendwo bei der Bank jetzt noch Geld aufzunehmen, um so ein Spiel vorzuproduzieren, sondern einfach jetzt einfach nur Werbung für ein Kickstarter zu machen und dann das Spiel irgendwie zu produzieren. Und ich meine, der nächste Schritt ist ja dann auch, ihr könnt es dann sogar nächstes Jahr auf der Messe abholen. Ne? Ihr spart euch die Versandkosten, ihr könnt es auf der Messe abholen, das Spiel.
Was ich auch dieses Jahr wieder bei mehreren Spielen gemacht habe. Also ich wusste dann genau, zu dem und dem und dem Stand musst du hin, das hast du geplätscht und da kannst du dir jetzt das fertige Spiel, das fertige Buch, was auch immer, abholen.
Ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, die Versandkosten fressen ja viel Geld auf, was man bei einem Kickstarter, ich sag mal, in Anführungszeichen verdient. Das hat man ja oft auch gar nicht so auf dem Schirm. Wenn jetzt zum Beispiel einer aus der Schweiz was bestellt, was dann das dicke Paket auch dahin kostet, wenn man das verschickt, dann ist das natürlich toll, wenn die Leute am Stand vorbeikommen und sich das da abholen.
Wenn denn alles rechtzeitig vor der Messe fertig ist, ne? Weil das stelle ich mir dann auch so die Frage, da ist ja dann ein fester Termin, Zeitdruck. Wir wissen alle, Kickstarter-Projekte brauchen mindestens 6 Monate länger als ursprünglich geplant. Und dann ist schnell schon mal ein neues Spiel, die gerade läuft und das Produkt ist eigentlich noch nicht fertig oder holterdiepolter irgendwie zusammengestampft worden.
Ja, das stimmt natürlich, aber wir haben das halt mit unserem Kickstarter oder bei Start Next haben wir das halt geschafft. Wobei, wir hätten das vielleicht dann auch noch mehr propagieren können, dass die Leute sich die Sachen bei uns abholen können. Haben zwar viele gemacht, aber nicht die meisten. Also, wenn ich mir das jetzt so im Nachhinein überlege, hätte man das noch viel mehr betonen können.
Kannst ja beim nächsten Mal alles besser machen.
Wenn es ein nächstes Mal gibt.
Ja, zum Beispiel nur mal, um ein Beispiel mal rauszunehmen. Uhrwerk hat auf der Spiel die verbotenen Lande angeboten, was eben auch ein Crowdfunding war. Und da sind die letzten Sachen für das Crowdfunding, also für die Box, die man da abgeben wollte, sind am Montag vor der Messe angekommen. Also am Donnerstag ging die Messe los und am Montag tauchte das letzte Buch, was sie da reinlegen wollten, praktisch auf.
Ja, das ist doch normal.
Ja, aber das war natürlich sehr eng. Ja, hätte das nur sich um eine Woche verzögert, dann hätten sie eben nicht die Möglichkeit gehabt, auf der Spielmesse das Buch anzubieten. Aber ein weiterer Trend, der daraus auch, glaube ich, resultiert, sind die großen Spiele. Also diese Möglichkeit zu sagen, ich bin ein Verlag und ich mache jetzt bloß noch so kleine Spiele, kleine Kartenspiele, was auch immer. Das wird, glaube ich, immer schwieriger, weil die Leute erwarten inzwischen den 5-Kilo-Trümmer mit 187 Miniaturen und 15 Spielbrettern und Markern aus Echtholz und ich weiß nicht was noch alles. Eben all das Zeug, was man über einen Kickstarter wunderbar finanzieren kann, was aber für einen, ich sag jetzt mal, normalen Spieleverlag, der einfach nur ein Spiel machen möchte, kaum noch möglich ist.
Ja. Das stimmt. Also die Erwartungen werden dadurch natürlich nach oben geschraubt. Das ist schon wahr bei den Kunden. Tja, wo das hinführt, weiß ich nicht. Aber das ist richtig, dass man dann als kleiner Verlag oft halt dann selber auch noch Geld dazu schießt, damit man die Erwartungen der Kunden halt erfüllen kann.
Den Markt gibt's ja leider her, ne? Es ist ja nicht so, dass die Kunden das nicht haben wollten oder nicht bezahlen wollten. Das sieht man ja gerade wieder bei den Kickstartern. Allerdings ist meine Erfahrung mittlerweile derart, dass je mehr Zusatzmaterial im Sinne von irgendwelchen Miniaturen und Kram da drin ist, desto mäßiger ist das Spiel an und für sich. Mhm. Also das reine Spiel, die Mechanismen, die dahinter hängen, sind dann oftmals nur so Halbseiten und so, überschaubar. Aber die Gimmicks, die mitgeliefert werden, sind natürlich top. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte ein Top-Spiel haben. Und dann habe ich, also ich persönlich lieber ein paar Pappmarker und dafür ein richtig gutes Spiel als eine kiloschwere Box mit 1000 Miniaturen, die man sowieso niemals anmalen wird. Und ja, dann spielt man das Spiel einmal und stellt es an den Schrank und sagt, naja, okay, das war ein Flop. Und dafür hast du halt eine dreistellige Summe ausgegeben oder so.
Ja.
Ja. Was mir auch aufgefallen ist, gerade in diesem Zusammenhang, dass Zuliefererfirmen viel mehr auf der Messe jetzt auch vertreten sind, auch aus dem Ausland. Also dass zum Beispiel eine chinesische Firma sich bei uns am Stand vorgestellt hat, die halt gerade solche Pömpel und solche Sachen eben herstellen für günstigen Preis, damit man halt diese Sachen eben auch herstellen kann. Und solche Firmen gibt es jetzt, ich sag mal, nicht en masse, aber doch sind sehr viel mehr auf der Messe jetzt vertreten als noch vor 5 Jahren.
Also da ich ja auch Teil eines Spieleverlags bin, also Krimsus Krimskrams Kiste, wir hatten im Vorfeld mit Sicherheit ein Dutzend Anfragen, wo solche Firmen aus aller Herren Länder sich bei uns vorstellen wollten.
Ja, genau.
Wir sind nämlich genau einer dieser Verlage, bei denen die Kartenspiele, sagen wir es mal einfach so, nicht mehr so gut laufen, wie sie es mal getan haben. Wir sind kein Ansprechpartner für die. Die sind für uns nicht interessant, so rum. Weil wir brauchen keine Miniaturen, wir brauchen nicht die besonders geformten Pöppel, aber viele andere wollen eben genau das und auch die Kunden wollen genau das.
Zumindest wahrscheinlich das Klientel, das auch zu Spiel hingeht. Ne? Also der klassische Mensch ärgert dich nicht und Monopoly-Spieler, der wird wahrscheinlich nicht zu Spiel gehen. Aber die Spiele-Profis, die man da antrifft, die erwarten halt ein bisschen mehr. Aber warum nicht nächstes Jahr, ne? Crowdfunding, Kickstarter, hier Private Eye, das Brettspiel mit 27 Miniaturen.
Du wirst lachen, es gibt solche Überlegungen.
Oho.
Nein, und ich will jetzt nicht aus. Ihr habt
zuerst gehört bei Sandfox Labert.
Ja, diese Idee ist schon ganz alt und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal was wird, aber schauen wir mal.
Man muss ja auch zugeben, der Gedanke ist natürlich auch spannend. Wir haben das Geld nicht, aber wir haben eine Idee. Also machen wir jetzt einen schön aussehenden Prototyp, den wir nachher vielleicht noch schöner machen können. Und dann lassen wir uns das Geld dafür geben von anderen Leuten und dann haben wir ein cooles Spiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das eben ja immer weiter entwickelt. Und wenn ich mir angucke, was zum Beispiel Ulysses macht, bei denen habe ich das Gefühl, die machen ja eigentlich gar nichts mehr regulär über, ich sag jetzt mal, ja, Verlagsmittel, sondern alles, was neu rauskommt, wird erstmal gecrowdfundet. Bei denen läuft es dann nicht über Kickstarter, sondern über Game on Tabletop, aber letztendlich ist das dasselbe.
Und absolutes Risiko minimieren halt.
Ja. Ja, genau. Also im Grunde ist das kein Verlag, sondern eine Investmentbank.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen und ich würde auch sagen, die Sachen sind ja auch nicht uninteressant und im Gegensatz zu anderen Leuten liefern sie ja auch. Also das, was sie ankündigen, kommt auch und das finde ich dann auch in Ordnung. Es ist halt eine andere Art und Weise, es zu finanzieren.
Ja.
Aber Es ist halt nicht, ich sag mal jetzt, ja, ein Geldgrab für den Kunden, wo er dann irgendwie jahrelang auf Sachen warten muss. Und das ist halt immer die Gefahr bei einem Kickstarter oder bei anderen Crowdfunding-Geschichten, dass sich ein Verlag dabei übernimmt. Und da wissen Ulysses schon sehr genau, was sie machen können und wie sie das dann ausliefern.
Ja, das stimmt natürlich. Sie haben aber auch dann die Manpower, die man halt auch dafür braucht.
Ja. Und auch natürlich wieder die Leute im Hintergrund.
Ja, du schaffst ja bei einem Crowdfunding eine gewisse Erwartungshaltung, ne? Weil ich als Unterstützer glaube ja, ich kaufe da irgendetwas, irgendein tolles Produkt und erwarte auch, dass das dann zum Termin X, der benannt worden ist, dann auch dann vorhanden ist. Und wenn das dann 3-4 Jahre später erst ausgeliefert wird, erstens habe ich dann längst vergessen, dass da mal was war. Zweitens ist der Hype möglicherweise auch schon sowas von abgeflacht, dass das Spiel sich längst überholt hat. Und dieses Negativ-Image, das damit für den Verlag um die Ecke kommt, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Die klassische Variante ist, die machen in ihrem stillen Kämmerlein ihr Produkt fertig und sagen dann so, jetzt haben wir es, jetzt könnt ihr es kaufen. Null Wartezeit für den Kunden, das Risiko, damit irgendwie auf die Nase zu fallen, eher überschaubar. Das Einzige, was bleibt, ist halt das finanzielle Ding.
Ja, das Risiko für den Verlag ist halt höher. Also ich kann es verstehen, ich bin auch niemand, der sich daran stört großartig, solange tatsächlich das dann nachher geliefert wird, was ich erwarte. Ich bin tatsächlich relativ selten mit Crowdfundings auf die Nase gefallen. Die meisten Sachen habe ich halt irgendwann bekommen und das war für mich dann auch okay. Was hatten wir noch so an Trends? Eine Sache, die mir sehr stark noch aufgefallen ist, die Varianz der Spiele wird immer größer. Während ich also vor einigen Jahren eben nur echte Brettspiele habe, habe ich jetzt also eine wilde Mischung aus Brettspielen. Dann kommen Sachen da rein, wie zum Beispiel, ich muss plötzlich zeichnen, ich muss plötzlich Gebäude bauen aus vorgefertigten Teilen, ich muss blind irgendwelche Sachen zusammenstellen, also irgendwelche handwerklichen Klamotten. Viele Geschicklichkeitskomponenten kommen rein. Und was ich auf der Messe häufig gesehen habe, sind, wie es immer so schön heißt, Realtime-Elemente. Das heißt, ich arbeite unter Zeitdruck. Dass ich zum Beispiel eine Sanduhr da stehen habe oder einen Timer oder sogar eine CD, die dann abgespielt wird, wo irgendwelche Klänge und Musik drauf ist, die mir dann sagt, so, das musst du jetzt machen und jetzt musst du an dem und dem Ziel sein. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man raus aus dem Spiel.
Ja, also ich glaube, das haben auch diese Exit- und Escape Room-Spiele, die haben das auch mit reingebracht, weil man da innerhalb einer Stunde eben aus dem Raum raus muss und alle Rätsel gelöst haben muss. Und dieser Trend, der hat sich auch auf andere Spiele eben ausgeweitet.
Was allerdings für mich jetzt weniger stark auftritt, sind die vor 2 Jahren noch so weit und hoch gelobten Legacy-Spiele. Die sind tatsächlich zurückgegangen.
Ja, das würde ich unterstützen. Also das hat sich so ein bisschen totgelaufen, da ist nicht viel mehr gekommen.
Also für die, ganz kurz für die, die es nicht wissen, bei Legacy-Spielen geht es eben darum, ich spiele etwas, ein Spiel, und das spiele ich aber nicht an einem Abend, sondern ich spiele es mit derselben Runde, möglicherweise über 10 Abende oder wie auch immer, und verändere dabei das Spiel. Das heißt, je nachdem, mit wem ich das spiele oder wer es mit wem spielt, ändern sich die Regeln, ändern sich vielleicht auch die Aufbauten des Spiels. Das heißt, der eine wird nachher eine ganz andere Spielwelt haben als der andere. Und das ist ein Trend, der sich eben dieses Jahr so ein bisschen weniger stark präsentiert hat.
Was ich auch irgendwie nicht mehr großartig gesehen habe, sind App-unterstützte Spiele. Da dachte ich, oder hatte ich die Befürchtung, dass das irgendwie ganz massiv losgehen würde. Da habe ich dieses Jahr auch nicht wirklich viel gesehen. Also Brettspiele, die durch eine Computer- oder Handy-App irgendwie unterstützt genutzt werden.
Dann warst du aber nicht bei uns am Stand, denn wir haben mit zur Messe eine App für Seelenfänger rausgebracht.
Aber Seelenfänger kann man ja glücklicherweise auch ohne diese App spielen. Ja. Das war ja nicht drauf angewiesen.
Dieser Podcast wird unterstützt durch Produktplatzierung. Also ich muss sagen, Apps habe ich noch einige gesehen, aber du hast recht, deutlich weniger, als ich befürchtet hätte. Und ich sage auch befürchtet, weil der Gedanke, dass ich ein Spiel kaufe, das ich nur spielen kann, wenn ich eine bestimmte App habe, das schreckt mich persönlich ab, weil wer weiß, ob das Ding in 5 Jahren noch auf meinem Computer oder Handy läuft. Und dann kann ich mein Spiel, was ich teuer gekauft habe, was ich vielleicht auch total toll finde, in die Ecke werfen, weil ich es nicht mehr gebrauchen kann.
Ja.
Das finde ich schade.
Ja, und eine andere Sache, die noch letztes Jahr so ein bisschen aufkeimte, das waren diese individuellen Spiele, wo also Kartensätze drin sind, die in jeder Box sich unterscheiden. Auch das hat sich nicht so richtig jetzt wieder verstärkt gegeben.
Eine Sache ist so die Frage, wenn jemand auf der Messe rumläuft, wer zahlt überhaupt noch die vollen Preise für Spiele? Weil das Gefühl ist, dass im Moment jeder, der irgendwo einen Blog hat oder einen Podcast oder sonst irgendwas, mit einem Presseausweis über die Messe rennt oder versucht, für seinen lokalen Spieleclub die 3 Spiele für 50% billiger zu bekommen oder was auch immer. Wie sind da eure Erfahrungen so?
Also nach meiner Erfahrung war das früher viel schlimmer. Also vielleicht sind wir jetzt als Kleinverlag akzeptiert in der Szene oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es in unseren Anfangsjahren viel mehr, dass Leute bei uns an Stand gekommen sind und ein Rätsel-Exemplar wollten. Wir haben das dann natürlich gemacht, ist klar. Wir wollten uns ja auch erstmal etablieren und bekannt machen. Aber jetzt kommen eigentlich nur noch die Eingefleischten, wo wir auch wissen, dass da was erscheint. Also wir haben unsere Spezies sozusagen, die ein Rezi-Exemplar bekommen und wie gesagt, die sollen uns dann auch immer einen Link zu ihrer Veröffentlichung und so weiter schicken. Und wenn wir wissen, da will einer was abgreifen und da kommt nichts, dann kriegt er auch kein Rezi-Exemplar. Von daher kennen wir unsere Pappenheimer mittlerweile und ja, und viele von denen, die einen Presseausweis haben, kaufen tatsächlich die Sachen bei uns auch, weil sie wissen, dass wir ein Kleinverlag sind und halt auch darauf angewiesen sind. Und das ist eigentlich ganz schön. In unserer Community wissen ja alle, wie ja eigentlich wie wenig verdient wird bei den Rollenspielen. Und ja, und dann freut man sich natürlich auch darüber, dass die Leute dann das Geld bei uns lassen und nicht alles so abgreifen wollen.
Also ich gehöre zu denjenigen, die sowohl die Eintrittskarte komplett selber bezahlt haben, wie auch jegliches Spiel.
Ja,
aber genau. Es war mir schon recht merkwürdig aufgefallen, wie viele Leute ich dann da gesehen habe, die alle mit so einem Presseausweisticket durch die Gegend gelaufen sind, wo ich dann also auch wusste, okay, die haben irgendwie einen kleinen oder mittleren Block oder wie auch immer und dafür kriegt man dann schon so einen Presseausweis bei der Messe, wo man halt 4 Tage auf der Messe halt rumlaufen kann, einen Parkplatz unten direkt unter den Messehallen kostenlos kriegt.
Also es war sogar so, dass ich meinen Presseausweis verloren habe, weil ich der Messe auch keine dementsprechende Veröffentlichung vorweisen konnte. Also sie sind da ziemlich streng, was die Presseausweise angeht, ist meine Erfahrung. Ich hatte früher auch einen Presseausweis und habe das damit begründet, dass ich eben auch über unsere Spiele schreibe auf unserer Homepage und so. Aber das haben die nicht anerkannt, auch als ich einen extra Artikel über die Messe geschrieben habe, über die Spielemesse und das auch bei uns auf der Homepage veröffentlicht habe, haben sie das nicht anerkannt und ich habe meinen Presseausweis deswegen verloren.
Also andersrum, wenn, vielleicht ist es auch bei den Rollenspielen etwas anders, aber in den normalen Spielehallen treibe ich mich ja seit vielen Jahren als Pressevertreter rum, mache das für verschiedene Blogs, mache das für die Spielerei als Printmagazin und so weiter. Und die Reaktion mancher Verlage ist schon sehr genervt, wenn man auftaucht. Und das wird umso genervter, je weiter man im Verlauf der Messe auftaucht. Also wenn man am Sonntag auf die Verlage zugeht und sagt, hallo, ich bin der Ralf und ich arbeite für die Spielerei und ich möchte gerne ein Rezensionsexemplar, dann habe ich das Gefühl, einige würden am liebsten schon hinter der Theke den Baseballschläger rausholen und mir den um die Ohren hauen.
Okay, ja, das kann ich auch verstehen.
Vielen
ja.
Dank.
Jetzt nicht speziell bei dir, aber das ist halt, wenn du ständig mit solchen Leuten zu tun hast. Wie gesagt, bei uns kriegen auch Leute, die uns bekannt sind, wo wir wissen, da erscheint auch eine Veröffentlichung und die schreiben eine Rezi. Und gehen ehrlich und gut mit unseren Sachen um, die kriegen auch ein Rezi-Exemplar. Aber wenn jetzt jemand Neues da kommt, dann dann sage ich auch schon mal nein. Also wenn die uns nicht sagen können, wann das erscheint, die Rezi oder. Also man muss halt auch drauf gucken, wer was bekommt als Verlag.
Das kann ich auch nachvollziehen, aber ich fand es eben sehr seltsam. Es gibt Verlage, da geht man hin, dann spricht man mit den Leuten und die sagen einem dann ja oder nein oder sagen, melde dich bitte nach der Messe, da kann ich hier nicht drüber reden. Das ist alles super. Es gibt aber auch Leute, die mir dann sagen, ja, hast du dich denn vorher gemeldet? Warum sollte ich mich vorher melden? Ich wusste doch gar nicht, ob mir das Spiel zusagt. Ja, du musst aber vorher Bescheid sagen, dann bekommst du vielleicht eins. Und ich so, Und genauso an manchen anderen Verlagen, dann heißt es, ja, da musst du zu unserem Presse- oder Marketingchef. Ja, wer ist das denn? Ja, der und der. Ja, dann, wo ist der? Ja, der ist im Termin. Ja, und jetzt? Ja, der hat keine Termine mehr frei. Versuch mal nach der Messe. Und das endet dann natürlich häufig damit, dass ich mir überlege, okay, du möchtest jetzt gern dieses und jenes Spiel haben. Vielleicht kriegst du es als Rezensionsexemplar, vielleicht kriegst du es auch nicht als Rezensionsexemplar. Solltest du dir das jetzt kaufen? Solltest du dir das jetzt nicht kaufen? Bekomme ich das nach der Messe überhaupt noch? Also man hat im Grunde genommen so ein total unklares Verhältnis. Und ich finde das teilweise also wirklich auch nervig, vor allem weil die Verlage sich eben sehr, sehr unterschiedlich aufstellen. Einige sehr freundlich sind. Also ich bin auch Sonntag von einigen Verlagen sehr freundlich behandelt worden. Aber andere Verlage, ja, wie gesagt, also die haben mich wie den Antichristen versucht zu exorzieren oder sonst irgendwas. Also das fand ich auf jeden Fall sehr seltsam.
Ja, vielleicht sollte man da eine einheitliche Regelung schaffen oder so, wie man mit solchen Leuten umgeht. Also keine Ahnung.
Ist natürlich schwer.
Ich sehe das Problem und ich verstehe beide Seiten. Aber da muss man halt irgendwie mit umgehen.
Also die Kriterien oder die Entscheidung, wer bekommt einen Presseausweis und wer nicht, legt ja die Messe fest. Ne? Die geben die Dinge raus, vielleicht haben die sich irgendeine Zahl festgelegt, wo die sagen, 10.000 Leute kriegen Presseausweise, danach ist Schluss. Und die Verlage müssen damit leben,
ja.
Wenn dann jemand kommt und sagt, hier, ich bin von der Presse, ich hätte jetzt gerne. Aber das bedingt sich ja gegenseitig. Die Reaktion, die da mancher Messestand dann da so aufzeigt, ist ja nur das Zeichen dafür, dass auch da mittlerweile sehr deutlich wird, irgendwie ist so die Relation nicht mehr sauber gegeben.
Ja, wir gucken halt auch, wenn wir halt ein Rezi-Exemplar abgeben, gucken halt auch danach, was kommt dabei rum. Und wenn ich dann monatelang oder auf eine Rezi warten muss oder gar keine bekomme, dann sind wir als Verlag natürlich auch enttäuscht, weil wir geben das heraus, um auch einen Mehrwert davon zu haben. Und wenn dann eben nichts erscheint, dann merke ich mir den Menschen und der kriegt dann das nächste Mal eben kein Rezi-Exemplar. So einfach ist das. Diese Problematik ist jetzt natürlich bei anderen Verlagen vielleicht nicht so, weil die größer sind und da kommen irgendwie Massen an Leuten mit Presseausweis und die können sich vielleicht auch nicht merken, wer jetzt da eine Rezi rausgegeben hat oder nicht. Aber ich verstehe das Anliegen bei einem Verlag, dass sie sagen, ja, warum meldest du dich nicht vorher? Dann, wenn du dich nur vorher als Pressesprecher da oder so bei denen meldest, dann haben die eine Zeit, um sich auch vielleicht deinen Blog anzugucken im Netz oder zu recherchieren, wer ist denn das, der da unser Spiel bekommt. Dann hat man vielleicht auch eine größere Chance, wenn wenn die Verlage sich das angeguckt haben, dass das eine gute Seite ist und dass die viele Klicks hat und so, dann hat man wahrscheinlich auch mehr Chancen, da was abzugreifen und zu bekommen.
Ist mit Sicherheit richtig. Mein persönlicher Angang war halt auch dieses Jahr zu versuchen, die Spiele, die mich interessieren, eben auf der Messe mal anzuspielen. Mal zu gucken, welche gefallen mir jetzt wirklich, wo sage ich, ich bin nicht sicher, was möchte ich gerne überhaupt haben. Und da gab es jetzt noch einen interessanten Punkt, den man vielleicht nochmal aufnehmen sollte, nämlich es gab die Spielenächte. Und zwar hatten wir zum einen am Mittwochabend eine sogenannte Preview Night, die ist zum ersten Mal gemacht worden, wo von der Spiel selber ein Raum zur Verfügung gestellt wurde und man konnte abends dann noch spielen. Und auf der anderen Seite hat Pegasus, wie in der letzten Jahr, die Pegasus Game Night ausgerichtet. Und auch da konnte man tatsächlich im selben Raum, nämlich 2 Stockwerke tief unter der eigentlichen Messe, was jetzt düsterer klingt, als es war, konnte man also ausprobieren, neue Spiele testen und so weiter. Die Preview Night war ich allein, aber bei der Game Night warst du auch mit, Michael.
Genau.
Wie war denn so dein Eindruck davon?
Also ich muss ja vorweg schicken, ich bin aufgrund enormer Kopfschmerzen nicht wirklich lange geblieben. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben, letztes Jahr waren wir auf dem Messestand von Pegasus selber noch mitten in der Nacht, hatten da ein Catering am Stand, es gab freie Getränke und die Zahl der Teilnehmer war, naja, ich sag mal überschaubar. Und das hatte sich irgendwie zu 180 Grad gewendet. Ich glaube, das Ticket war ein bisschen günstiger. Dafür waren aber jetzt gefühlt 150 Leute oder mehr jetzt da in diesen Hallen unten untergebracht. Es gab kein Catering mehr, es gab keine Getränke. Als wir ankamen, da war das Spielregal schon mehr oder weniger leer gefegt. Wir hatten jetzt nur noch Zugriff auf englischsprachige Versionen von dem einen oder anderen Spiel. Die Chance, irgendwo einen Erklärbären zu finden, tendierte gegen null. Man musste sich also selber durch das Spiel erstmal durchwuseln. Ja, kurzum, also für mich war es eigentlich eher enttäuschend, dergestalt, dass es für mich nächstes Jahr nicht mehr in Frage kommt.
Also ich war ja, wie gesagt, auch bei der Preview Night. Und ich kann den gleichen Eindruck nur bestätigen, weil auch da war ein bisschen mehr Platz zur Verfügung als bei der Pegasus Game Night. Aber es war völlig überlaufen. Mhm. Und ich habe teilweise dann mit viel Glück einen Erklärbären gefunden, der mir also ein Spiel wirklich mal näher gebracht hat. Aber 2 Spiele im Laufe des Abends musste ich mir tatsächlich auch selber beibringen, zusammen mit den Leuten am Tisch. Das Schlimmste, was ich eigentlich fand, wir waren, wie gesagt, 2 Stockwerke tief unten drunter. Und wollte man wirklich etwas zu trinken oder zu essen haben, musste man erstmal die 2 Stockwerke wieder hochlaufen. Das heißt, man war erstmal allein durch den Weg schon mal 10 Minuten unterwegs. Und wenn man dann was essen wollte, dann musste man das eben oben machen und konnte dann wieder runter.
Zu Messekonditionen.
Zu Messekonditionen, also auch nicht gerade billig. Und als ich also bei der Preview Night ein bisschen später nach oben gegangen bin, gab es auch nicht mehr so rasend viel zu essen, weil das meiste war schon ausverkauft.
Ja, man muss dazu sagen, man hat für diese, also für die Pegasus Game Night auch in der Größenordnung 40 Euro bezahlt. Ne? Also so viel wie eigentlich eine Dauerkarte für die Messe selber kostet. Genau. Wir reden jetzt nicht hier über 9,95 oder so.
Ich glaube, die Preview Night war 35 Euro, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Pegasus war auch so in der Drehe unterwegs. Mhm. Das heißt, ich habe so viel wie eine Dauerkarte bezahlt für etwas, was ich eigentlich so auch auf der Messe bekomme. Nämlich das Herumrennen zwischen den Tischen und mir einen Erklärbären suchen oder mir irgendwo ein Spiel holen. Ich hatte kein Essen dabei, keine Getränke.
Bei Pegasus gab es immerhin noch so ein Goodie-Bag.
Genau.
Das war deutlich besser als letztes Jahr. Das sollte man vielleicht nicht gänzlich unerwähnt lassen.
Das ist richtig.
Letztes Jahr gab es ein T-Shirt und jede Menge Flyer. Dieses Jahr waren mindestens 2 vollwertige Spiele in der Tasche und jede Menge Promos für andere Spiele halt noch.
Also die Tasche war wirklich, die war schön und die war auch wertig, so vom Inhalt her. Da hatte man jetzt nicht so unbedingt, klar waren das Spiele, die man mehr oder weniger aus dem Programm haben wollte, aber es war halt nicht so, dass man so das Gefühl hatte, man kriegt also hier einfach nur Schrott reingeworfen oder irgendwelche Promo-Spiele oder Flyer. Also das war schon nicht schlecht, das muss man sagen, ja. Aber trotzdem, ist das wirklich 35 oder 40 Euro wert? Also ich sag nein.
Nee, also das würde ich komplett unterstreichen. Und wir hatten ja schon mal so geflaxt von wegen, also da machen wir nächstes Jahr unsere eigene Game Night, setzen uns in eine Pizzeria und spielen die Sachen, die wir am Tag gekauft haben. Kommen wir billiger weg und vor allen Dingen auch satt.
Ja, und man hat eben, glaube ich, dasselbe ja, Spielgefühl oder sogar ein besseres Spielgefühl, weil ich muss mir die Spiele ja eh selber beibringen, wenn ich nicht das Glück habe, einen zu erwischen. Also was bei der Preview Night noch war, war tatsächlich, es wurde gegen 10 wirklich merklich leerer, sodass ich also im Laufe des Abends also dann mir noch einige kleinere Spiele habe zeigen lassen, wo tatsächlich dann Erklärbären frei waren. Das war also noch eine ganz schöne Sache. Ich habe mich da auch noch mit ein paar Leuten unterhalten. Und das war auch so für mich einer der wichtigsten Aspekte der ganzen Messe eigentlich. Man hat, wenn man sich mal ein bisschen umgeguckt hat, man hat überall unheimlich viele nette Leute kennengelernt. Also das war so mein Haupteindruck von der Messe, wenn man mal so aus den, gerade aus den ja vorderen Hallen rausging, die ja jetzt eigentlich die hinteren Hallen sind, also die, wo die großen Verlage sind, und zu den kleineren Ständen geht, man hat unheimlich viele Leute erlebt, die wirklich mit unheimlich viel Begeisterung an ihren Spielen standen und die auch erklärt haben. War jedenfalls so mein Eindruck.
Ja, sobald man sich von dem Messestress ein bisschen entfernen kann, wurde das Ganze schon sehr relaxed und auch sehr nett, das ist wahr.
Dann noch so die letzte Frage, immer ja so ein Punkt, was gibt's denn zu essen? Über das Messeessen haben wir schon gesprochen, also das, was es so an den Messerestaurants, Messepicks und so weiter gibt, ist nicht unbedingt das Billigste, aber ich fand es qualitativ, an dem Abend, wo ich ja da war, fand ich es also eigentlich ganz okay. Es gab eine Reihe von Foodtrucks wieder, die in den Hallen, zwischen den Hallen und so weiter aufgestellt waren, wo ich mir habe sagen lassen, dass es da auch wirklich gutes Essen gab. Wie war das denn bei euch? Wie habt ihr euch auf der Messe ernährt?
Wir sind ja meistens abends lecker essen gegangen, deswegen haben wir tagsüber uns dann gar nicht so viel zu Gemüte geführt, jedenfalls ich nicht. Außerdem hatte ich ein Korsett an, da kann man eh nicht so schnell viel essen.
Von Luft und Liebe.
Nee, aber was ich ganz lustig fand, bei uns direkt in der Nähe stand ein Bofrost-Stand. Das war sehr strange, fand ich, weil man konnte da nicht direkt was zu essen bestellen, sondern wenn man einen Bofrost-Vertrag unterschrieb, dann kriegte man eine Kostprobe von irgendeinem Bofrost-Gericht. Und das fand ich echt sehr merkwürdig.
War das dieser schwarze Bus oder LKW oder was da stand?
Ja, genau.
Ich bin da mehrfach dran vorbeigegangen und habe verzweifelt überlegt, was das ist. Okay.
Ja, genau, das war dieser Bofrost-Stand und einer unserer Leute, die am Stand arbeiteten, sagt, oh, die machen leckere Sachen und so. Ich glaube, ich hole mir da heute Mittag was. Und dann kam er total enttäuscht wieder und meinte, ich krieg doch nichts, weil ich keinen Vertrag unterschreiben will.
Also ich habe mich tatsächlich an den Messeständen da verköstigt, wohl wissend, dass es sehr teuer ist und war ein bisschen enttäuscht von der Qualität. Am Donnerstag hatte ich mir eine Bratwurst für 4,50 Euro gegönnt, die dreisterweise eigentlich komplett verkohlt waren. Also das fand ich echt schon eine Frechheit, dass die auf einer Seite komplett schwarz schon bröckelte. Hätte ich das vorher gesehen, dann hätte ich die erstmal zurückgehen lassen, aber das war danach nicht so. Freitag habe ich mir dann, genau in der Halle 6, da ist ja dann immer so ein Areal, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, wo dann auch Hamburger und diverse Süppchen und was weiß ich, was halt angeboten werden. Es war nicht weit von eurem Stand weg, Silvia, dann. Ja gut, geschmacklich so Mittelmaß, preislich, man kann es mal machen. Also es ist jetzt keine kulinarische Messe, definitiv nicht.
Nein, aber Es gab auch die Möglichkeit, im Pressecenter für Aussteller die Sachen, die da angeboten wurden, zu einem Preis zu bekommen. Man musste halt seinen Ausstellerausweis davor zeigen. Und das wurde von unseren Leuten halt auch frequentiert und die waren da sehr zufrieden mit. Also das Essen war wohl auf ganz gutem Niveau und für die Hälfte des Preises war das also durchaus akzeptabel.
Jetzt hast du alle neidisch gemacht, die keinen Ausstellerausweis haben.
Ich beantrage nächstes Jahr definitiv einen Presseausweis. Ja. Messe Essen, hör zu, ich komme nicht, wenn ich keinen Ausweis bekomme.
Messe Essen, hör zu, gebt ihm keinen.
Nur schlechte Stimmung.
Ja, dann noch eine Frage so kurz bevor wir zum Ende kommen. Was war denn so euer Lieblingsspiel, euer Lieblingsprodukt der Messe, das, was euch besonders aufgefallen ist, was ihr besonders toll fandet?
Jetzt außerhalb unserer Spiele?
Ich wollte gerade fragen, darf ich was anderes als Private Eye und Seelenfänger sagen?
Nein, ihr dürft völlig frei...
Ja, du könntest auch noch Finsterland und Wolsung sagen.
Könnte ich auch noch sagen. Ich könnte auch noch die Herr der Wichtel sagen.
Ja, genau.
Ich glaube, das schneide ich nachher alles raus.
Ehrlich gesagt kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil ich nichts ausprobiert habe, weil ich einfach keine Zeit dazu hatte.
Hey, bin ich's mal wieder, ne? Also... Tatsächlich habe ich ja einige Spiele ausprobieren können und das Highlight war eigentlich schon fast das letzte, das ich am Donnerstagabend gespielt hatte. Ich war mit Jens und Sandra vom Ausgespielt-Podcast unterwegs und am Ravensburger Stand haben wir uns dann noch Jaws genommen, also Der weiße Hai. Das Spiel ist in Deutschland noch gar nicht erhältlich, soll erst zum Jahreswechsel irgendwie dann in der deutschen Version erscheinen. Und wir hatten vorher schon zwei andere Lizenzspiele probiert. Einmal Dune, also hier basiert auf Frank Herbert, Der Wüstenplanet, und ein Alien-Kartenspiel, was uns irgendwie oder zumindest mich nicht so wirklich überzeugt hat. Das war also wirklich nur klassisches Franchising. Wir haben hier einen tollen Namen und versuchen damit irgendwas zu verkaufen. Aber dieses Der weiße Hai-Spiel, das hat richtig Spaß gemacht. Das war also wirklich Spannung pur an der Stelle und eine wirklich gute Umsetzung des ersten Films Der weiße Hai. Es hat ist so eine Mischung aus, Scotland Yard, wo man also ein Spieler, ein Verbrecher spielt und alle anderen müssen ihn dann anhand von irgendwelchen Indizien in der Stadt London oder auffinden. Und in diesem Fall spielt ein Spieler halt den Hai und die anderen übernehmen die drei Protagonisten aus dem Film und versuchen den Hai auf einer Karte irgendwo zu lokalisieren. Das Witzige dabei ist, dass dann, sobald der Hai also tatsächlich mit zwei Fässern, die man ihn irgendwie mit Harpunen angehängt hat, lokalisiert worden ist, oder der Hai halt auf der anderen Seite sieben Schwimmer gefressen hat, geht das Spiel den zweiten Akt über. Das Brett wird umgedreht und man bekommt dann so ein Boot in der Nahansicht. Das wird aus 8 Plättchen zusammengebaut. Und dann kommt halt der Finalkampf, der Bossfight, wo also die drei Protagonisten auf dem Schiff sitzen. Je nachdem, wie gut sie im ersten Akt waren, sind sie halt besser oder schlechter ausgerüstet und müssen dann halt versuchen, den Hai, der irgendwo rund ums Schiff immer wieder mal auftaucht und natürlich auch das Schiff angreift, zu erlegen. Naja, es ist spannend halt, ne? Weil das Schiff halt ganz langsam auch dann das Zeitliche segnet, weil der Hai immer wieder mal da reinbeißt und Stücke versenkt. Also es ist wirklich spannend und sehr gut umgesetzt. Also das ist eines der Spiele, wo ich sage, boah, das war ein Highlight, hätte ich nicht mit gerechnet und das kommt auf alle Fälle in meine Sammlung.
In meinem Fall muss ich Karussell nennen, das ich tatsächlich auf der Preview Night gespielt habe von Mebo Games, keine Ahnung, wie die sich genau aussprechen. In dem Fall versucht man, Passagiere auf ein Karussell zu bekommen. Man hat aber drei Passagiere vor sich liegen, die zusammen auf dem Karussell sitzen wollen. Und vor sich das Spielbrett, auf dem eben, je nachdem wie viele Spieler dabei sind, verschiedene Abschnitte sind. Man spielt Karten aus, um auf einen bestimmten Platz ein Tier zu legen. Ein Tier, auf dem ein Gast reiten kann. Und danach wird dann das Spielfeld gedreht, sodass man in einen anderen Bereich des Spielfeldes jetzt Karten ablegt. Und das Ziel ist es, die drei Leute, die man vor sich hat, eben zusammen draufzusetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Fisch, einen Tiger und einen Drachen vor mir liegen habe, dann muss ich in irgendeiner Form Fisch, Tiger und Drachen nebeneinander auszuliegen haben. Und zwar in dem Feld, in dem ich gerade aktiv bin. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich diese drei Leute darauf aussetzen, bekomme die entsprechenden Karten der Figuren, die also dann darunter liegen. Die bringen mir zum einen Siegpunkte und zum anderen Sonderaktionen, die ich dann wieder einsetzen kann. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Und im ersten Moment habe ich noch gedacht, naja, so richtig toll ist das nicht. Aber je enger der Platz auf dem Spielbrett wird, weil eben immer mehr Plätze belegt sind, desto spannender wird eben das ganze Spiel. Und ich kann auch immer weniger legen, weil ich habe Karten für meine 12 Felder, die ich eben belegen kann. Und ich könnte jetzt alle meine drei ablegen, wenn ich denn die 8 noch hätte, weil das Feld 8 ist jetzt genau das, was ich bräuchte. Leider habe ich die 8 eben schon benutzt, um irgendwo anders ein Pferd abzulegen, was ich jetzt überhaupt nicht mehr brauchen kann. Und jetzt muss ich also gucken, wie ich da hinkomme. Das heißt, man kann so ein bisschen vorplanen. Man muss eben gucken, was kriege ich jetzt als nächstes. Ich fand das von der Optik her ein sehr schönes Spiel. Ich fand es vom Spielmechanismus sehr schön. Es geht halt tatsächlich so ein bisschen in die Familienspielrichtung. Ist also nicht wahnsinnig komplex. Aber das war auf jeden Fall so mein persönliches Highlight während der Spiel. Ja, hat jemand noch etwas, was er zum Spiel erzählen möchte?
Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass viele Leute aus früheren Jahren wiedergekommen sind zu uns und uns die Treue halten und immer wieder bei uns auftauchen. Das macht Spaß und bestätigt uns dann auch in unserer Arbeit.
Und du?
Nächstes Jahr wieder.
Aber nur, wenn du eine Pressekarte bekommst.
Genau.
Selbstverständlich.
Falls du es nächstes Jahr nicht schaffen solltest und jemand möchte gerne etwas von dir, möchte dich erreichen, wie erreicht er dich denn am besten?
Am einfachsten über meinen Blog jägers.net und irgendwie in dieser Kombination Jägers und Net und so weiter findet man mich auch auf diversen anderen sozialen Medien.
Und Silvia, wie erreicht man dich?
Am besten über unsere Homepage www.redaktionfantastik.de oder ja, über die anderen Sachen, Private Eye oder Wolsung oder Finsterland. Da gibt es ja auch immer spezielle Homepages zu Seelenfinger natürlich. Oder über Facebook.
Und sollte irgendjemand mich erreichen wollen, geht das natürlich auch über meine Website. Die ist unter www.ralf-sandfuchs.de. Meinen Blog findest du unter sandkastenspiele.blogspot.de. Bei Facebook habe ich eine Seite unter sandfox.info. Und per E-Mail erreichst du mich unter mail@ralf-sandfuchs.de. Dann danke ich euch, meinen beiden Gästen, für heute. Und ich bedanke mich auch bei dir da draußen, dass du uns zugehört hast. Und ich hoffe, dass wir dir ein spannendes Bild der Messe zeigen konnten. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und vielen Dank.
Ciao.
Die Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf. Sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Start Successfully von Andrei Sitkov, lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms.